Aufnahme läuft. Lambert-Klamra Jazz. Krass, dass wir diese Folge machen können. Es wäre eigentlich sie unmöglich. Ist eigentlich vorgesehen gewesen.
Wir begrüßen euch trotzdem, auch die neuen Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Tour-Spezial Teil 2. Auch das letzte Tour-Spezial, denn es ist der letzte Tourtag.
Es ist der letzte Tourtag. Wir befinden uns in Frankfurt. Wir können diese Folge nur machen, weil wir einen erstklassigen Hausmischer haben, der den Rekord Soundcheck hingelegt hat. Ich weiß nicht, es war noch nicht mal fertig aufgebaut, als wir hier ankamen. Wir kamen eine halbe Stunde zu spät. Ja. Er war noch nicht ganz fertig und dann war irgendwie eine halbe Stunde später war der Soundcheck fertig. Ich glaube, den nehme ich mit auf Tour.
Ja, aber die Hektik, die ich in deiner Stimme höre, die hat der halt gar nicht. Der hat die Ruhe weg.
Die Ruhe weg, ja.
Ja, einfach ans Pult, Kanälchen aufgedreht. Und wenn man ihm dann sagt, hey, super Sound, ja, ist auch ein schöner Raum.
Ja, der wollte gar keine Credits haben dafür.
Ja.
Ja, vielleicht sollten wir dann überhaupt mal über den Beruf des Haustechnikers reden, den wir sehr nutzen auf dieser Tour, weil ich an dieser Front tatsächlich spare. Normalerweise professionelle Bands haben ihre eigenen Techniker mit.
Ja.
Warum habe ich das nicht? Felix, willst du es beichten?
Also ich könnte dir Geiz unterstellen.
Ja.
Ja, es hängt ein Rattenschwanz an Konsequenzen dran. Ich verstehe ja auch, dass man sagt teilweise, du, da bist du alleine unterwegs, dann irgendwann mal zu zweit, dann kam ein dritter Musiker dazu, dann jetzt vielleicht nochmal jemand für Licht und so. Dass du dann irgendwie denkst, ja, ach, ist doch praktisch, brauchen wir ein kleineres Auto, ach, das ist dann alles viel einfacher, geht schon, braucht man nicht. Das ist so wie Leute, die zum Beispiel mit der Hand spülen, denen man dann sagt, guck mal, hier ist so eine Waschmaschine, wäre das nicht, also so eine Geschirrspülmaschine, wäre das nicht praktisch.
Also du redest ehrlich gesagt so, als hättest du noch nie eine Abrechnung nach Natur gemacht, vor allem nicht in der Größe, in der wir spielen. Ja, es ist natürlich, eigentlich ist es der erste Extramann, den man mit auf die Tour nimmt.
Ja.
Ne? So war das früher immer. Wir haben jetzt jemanden dabei, aber der macht nicht Sound, sondern der kümmert sich um Bilder, Fotos und Licht. Da hat er auch noch Impulse gesetzt. Liebe Grüße, Horny. Fantastischer Job. Und das fand ich tatsächlich wichtiger. Und ein fünfter Mann hätte nicht ins Auto gepasst.
Mhm.
Ja, das hätte ich mir noch, also ja, auf jeden Fall nicht in Mainz.
Ja.
Und genau, und ab da wird es auch mit der Kalkulation dann irgendwie so, dass man halt denkt, so, alle wollen ja gut bezahlt werden. Ja. Felix ist da manchmal ganz vorne mit dabei.
Natürlich.
Das ist so ein kleiner Gewerkschaftler, was das angeht.
Entschuldige.
Der treibt die Gage nach oben.
Also, du könntest ja auch sagen, ach so, also genau, also quasi diese Idee, dass es einen Mischer gibt, auf eine Geldgeier halt abzuwiegeln, ist so ein bisschen wie das, was sich mal zugetragen hat bei einem Hamburger Sänger, so aus den 60er, 70er Jahren, tourt bis heute, der irgendwann, wurde mir zugetragen, zu seiner Band sagte, na Jungs, habt ihr Bock auf Bläser? Nächste Tour, habt ihr Bock auf Bläser? Und dann gab es nach der Tour eine deutlich schmalere Abrechnung.
Yeah.
Und dann hieß es, ey, wieso...
gibt's weniger Geld?
Ihr wolltet doch Bläser.
Ja, ja, genau.
Ja.
Ja. Genau. Genau, es gibt natürlich noch einen Grund, und zwar, das ist der, dass ich die Setup, was wir spielen, relativ vielen Mischern zutraue. So.
Genau.
Und das ist halt einfach kein kompliziertes Setup in dem Sinne. Das ist ein akustisches Piano-Trio. Und ich habe meine für den Flügel mein eigenes Equipment dabei. Das heißt, ich kann immer die Hausmischer recht gut instruieren. Und da kommt es natürlich darauf an, ob sie dafür offen sind oder nicht. Der heute wollte, war selig mit den Ansagen, die ich gemacht habe. Es gibt da Leute, denen tritt man damit ganz schön vors Schienbein, wenn man seinen eigenen Kram dabei hat und so eine ungefähre Vorstellung, wie man das auch abnehmen möchte und so. Weil da beginnt man sich natürlich gegenseitig in die Kompetenzen reinzusabbeln. Naja, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und manche Haustechniker fühlen sich dann natürlich in ihrer Expertise beleidigt.
Kannst du das mal kurz erklären, aber wieso eigentlich jetzt Haustechniker, Techniker mitnehmen?
Ja, genau. Das ist ja genau die Frage, die ich mich auch stelle. Es gibt ja einen Techniker zu Hause.
Es gibt, man muss das erklären, es gibt immer einen Techniker.
Ja, genau, vom Haus aus.
Immer ein Techniker. Und wenn die Band einen eigenen Mischer dabei hat, dann ist der Haustechniker sozusagen der Betreuer, Pultbetreuer.
Ja, also der zeigt ihm die Anlage, wenn er die nicht kennt, arbeitet ihm zu. Und der eigene Techniker weiß halt, wie die Band abgenommen werden will, wie sie sich wohlfühlt auf der Bühne und.
So, da sind wir nämlich beim Punkt. Das ist ja zum, also, dass man mal erklärt, wieso bringen Bands überhaupt einen Mischer mit?
Ja.
Weil es natürlich sehr sinnvoll ist, dass man jemanden dabei hat, der die Musik schon mal gehört hat oder auch schon mal gemischt hat, weiß, wie das klingen soll, weiß, wo vielleicht Probleme sein könnten beim Aufbau, beim Soundcheck, was vielleicht die Leute auf der Bühne das gerne hätten. Und das weiß ja so ein Hausmischer alles gar nicht.
Naja, er kann es schon wissen in unserem Fall. Er kann sich einfach die Live-Platte anhören und ist eigentlich ganz gut vorbereitet. Und da gab es ja auch Leute, die das genauso gemacht haben.
Ich hatte die mitunter desolaten Sound gemacht haben. Also, muss man sagen, dieses ganze Hausmischer-Ding, also man möchte damit niemand so richtig auf den Schlips treten, aber es gibt, sagen wir mal, im Musikbetrieb so bestimmte Klischees über Hausmischer. Mhm. Nämlich, dass sie nichts können.
Ja, und das ist ja nun wirklich ein Klischee, was wir nicht bestätigen können. Natürlich hatten wir von den 15 Hausmischern, mit denen wir jetzt zu tun hatten, zwei dabei, die wirklich schwierig waren, aber es waren auch wirklich nur zwei, oder? Oder ich erinnere mich eigentlich nur an einen. Und mit allen anderen konntest du ja arbeiten, oder nicht? Und natürlich redet man dann immer über diese eine Person, aber die anderen waren ja, oder ist das jetzt eine Verklärung
Also beschissen, sagen wir mal so, wir haben 12 Konzerte gespielt oder 13.
Ich weiß es nicht, es kommt mir vor wie 100, ich bin auch am Ende.
Genau, richtigen Scheiß-Sound auf der Bühne. Draußen klang es immer geil, haben alle gesagt.
Ja, da hat sich keiner beschwert.
Hat sich keiner beschwert, außer ein echter Profi.
Ach so, ja, liebe Grüße, aber den erwähnen wir jetzt nicht, der will in anderen Zusammenhängen genannt werden. Ja,
also, auf der Bühne zweimal komplett beschissener Sound und mittelmäßiger Sound. Ja, die Ansprüche sind da nicht so hoch, also bei mir, sage ich mal, bei Hausmischern. Es ist natürlich klar, dass ein eigener Mischer das immer besser machen würde.
Ja.
Weil ungefähr immer gleich und du mit dem anders redest und so, das sind so die Vorteile.
Das ist ja auch einer der Gründe, warum man sich einen Techniker mitnimmt, ist ja auch einfach die psychologische Komponente, also einfach ein Gefühl von Sicherheit zu haben, von Kontrolle, dass man weiß, wie so ein Tag abläuft.
Ja.
Ich habe auch schon meine Mischer mit dabei gehabt und ich kenne die Vorzüge natürlich und weiß auch, wie wunderschön das ist. Mhm. Aber ja, genau, es gibt halt auch Leute wie du, die mir lange in den Ohren lagen und sagten, das sollte hier mal ein bisschen fetter aussehen, da muss man mal ein bisschen mehr Lametta machen und ein bisschen mehr geileres Licht und. Und das ist natürlich etwas, was ich in der Außenwirkung auch sehr wichtig empfinde und da habe ich mich dann eher dafür entschieden, halt, weil der Mischer ist etwas für uns, der Lichtler ist etwas für die Menschen. Weil
also ganz einfaches Ding, es gibt auch Bands, die klingen desolat, bis sie dann irgendwann einen Mischer haben. Das ist teilweise ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist halt in dem Zusammenhang oft Solo-Klavier oder Solo-Klavier plus Schlagzeug plus Bass. Ist das einfach alles nicht so kompliziert.
Genau.
Das ist, du kommst da aus einer anderen Kultur, sage ich mal.
Ja.
Bist natürlich trotzdem Geizhals, aber das ist anders als einfach eine Rockband, die einfach meistens scheußlich klingt, bis man da irgendwie die so halbwegs hingedreht hat, gerade wenn die anfangen. So.
Also jetzt ich werde die Abrechnung mit dir am Ende nochmal zum Blick machen und dann kannst du mal gucken, ob du mir die Geizigkeit vorwerfen kannst.
Wir machen das öffentlich. Wir machen dann noch die große Abrechnungsfolge. Hier. Ja. Lambert, Klammerer Jazz, die Abrechnung. Will mal deine. Das ist gut. Das haben doch auch mal, glaube ich, wie hießen die denn? Die, von dem Jack Conte, diesem scheußlichen Chef von Patreon.
Ach ja,
diese Gruppe Pomplamoose, die wirklich ganz schöne Lieder singen. Die haben, glaube ich, mal so eine Tourabrechnung so komplett transparent gemacht, recht früh, so vor 10 Jahren oder sowas schon, als das noch gar nicht so schick war.
Kam das gut an?
Also war auf jeden Fall interessant so in der Szene. Ja. Also was das alles kostet. Aber gut, Mischer, mir geht's jetzt auch so ein bisschen ums Psychologische. Wieso nimmt man Mischer mit? Und aber auch so ein bisschen um dieses Verhältnis Mischer und Band. Weil alle hassen Hausmischer. Das wissen die Hausmischer auch. Und die Hausmischer, die nicht von allen gehasst werden, die wissen das wiederum, dass sie irgendwie gut ankommen.
Aber das ist doch so ein Indie-Ding, oder?
Ja, irgendwie ja.
Aber also ich meine, und weil die natürlich dann auch immer 1000 Wünsche in 1000 extra und hier nochmal eine Spur vom Band und dann nochmal das alles einbringen sollen und so, da sind die natürlich oft überfordert mit. Aber wir sind uns ja einig, dass eigentlich die meisten Leute, die engagiert werden, auch von Clubs, erstmal kann man den Kompetenz unterstellen, oder?
Also natürlich. Ja. Also ehrlich gesagt, die meisten Mischer, mit denen ich so arbeite, machen auch irgendwo Schichten als Hausmischer.
Genau, so ist es.
Das ist ja auch klar. Ja. Ich probiere es ja nur mal so extrem aufzumachen, weil es gibt ja auch den Fall, der Mischer, der alle Bands hasst.
Ja, genau.
Nein, das sind ja immer nur, es gibt diese extremen Ausschläge.
Ich mache den Scheiß seit 20 Jahren.
Ja.
Ihr kommt ja nie, das mal nicht. Komm
weg. Also, ich kann mich erinnern, zum Beispiel, eine Person im Logo in Hamburg, der Hausmischer des Logos in Hamburg, so Anfang der Nuller, würde ich sagen.
Der wandelnde Tod.
Der wandelnde Tod. Der war, also in meiner Erinnerung, 2 Meter groß, hager wie ein Ghul und hatte so lange nikotingelbe Haare.
Ja.
Und dieser Hausmischer war quasi in der Vorhölle gefangen, im Nexus. Denn er musste im Logo Hamburg waren zu der Zeit, glaube ich, dreimal die Woche Veranstaltungen wie SPD-Band-Battle, Emergenza-Band-Battle, Ohrenschmaus.
Ja.
Das heißt, dieser arme Mann,
ich
hoffe, er lebt noch. Ich kann mir vorstellen, dass er auch dann früh verendet ist, einfach durch dieses
harte Business.
Ja, wirklich harte, entbehrliche Leben. Man muss sich vorstellen, dieser Hausmischer machte dreimal die Woche Soundcheck mit jeweils drei Bands, die zum ersten Mal in ihrem Leben einen Soundcheck machten.
Ja.
Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Muss ich mal vorstellen. Also, es gibt ja auch so die gute alte Pultregel. Ein Mischpult ist kein Klärwerk. Ja,
genau. Mischpult kein Klärwerk.
Ja.
Shit in, shit out.
Ist ja auch richtig. Ist ja völlig richtig. Weil natürlich auch, also, es gehören wirklich immer zwei dazu.
Ja.
Sag ich mal, zu so einem Mischprozess. Was wollte ich sagen?
Ja, also erstmal geht es darum, ich habe jetzt eigentlich eine Gegenhaltung auch gemeint, man könnte denen Kompetenz unterstellen, aber natürlich bin ich auch oft derjenige, der sich mit denen anlegt.
Ja, stimmt, du bist ein Mischerschreck. Wollen wir das hier eigentlich mal erzählen? Weil du bist natürlich, also du hast ja auch, du machst ja immer...
Für mich ist das der Feind.
Ja, du machst der Feind. Du machst ja auch ein großes Geheimnis immer um dein Vorleben, bevor es zu deiner Wiedergeburt als Lambert kam. Da hattest du ja auch eine so eine Kapelle, die du manchmal die Indie-Band nennst, wo ihr ja auch sehr viel über Jahre erstmal in so einem sehr kleinen Rahmen gespielt
hat. Ja, genau.
Da auch viel Hausmischer und dann hast du ja auch eine wirklich stabile Jazz-Karriere.
Ja.
Da gibt es aber oft sowas wie gar keinen Mischer, oder?
Nee, das macht dann der Veranstalter, der auch hinter der Bar ist und der weiß ungefähr, wie man das Mischpult anmacht und so. Ach, da wollt ihr noch ein Mikro haben und so? Ja, okay, ich habe eins.
Aber das klingt dann meistens besser als manche Hausmischer auf dieser Tour, oder?
Ja, also ich meine, ein ganz toller Mischer war ja auch in Nürnberg. Liebe Grüße. Ich habe gerade seinen Namen vergessen, aber der war super, weil er hat auch gesagt, ich habe noch nie ein Klavier abgenommen.
Ja, das war der beste Sound.
Und das war der geilste
in
Sound.
In Nürnberg.
Ja. Aber der war noch formbar.
Ja, weil der auch weil der sein Ego da nicht aufdrücken wollte. Nee,
genau. Aber der hat Bock, ich habe das noch nie gemacht. So, alles klar, machen wir. So.
Ja. Das Problem bei uns ist, dass die immer lauter machen wollen, als man muss.
Ja, genau. Wir wollen eigentlich die PA ja sowieso nur als Stütze. Deswegen, der Sound ist ja, genau, ist das ist auch noch ein Argument. Ja. Ist bei mir gar nicht so wichtig, was aus der PA kommt, weil der soll eigentlich nur unterstützend agieren.
Der Sound kommt eigentlich von der Bühne kommen, aus dem Klavier. Klar, wenn die Räume größer werden, sind dann auch, sobald es auch bestuhlt ist, sind das dann teilweise schon auch recht große Räume.
Ja.
Da, wenn man da in der letzten Reihe noch was hören will, kann man es ein bisschen verstärken. Aber genau, es ist meistens alles viel zu laut und das ist ja eigentlich eine Jazz-Trio-Besetzung. Auch der Sub-Bass ist gar nicht so gefragt.
Nee, brauchen wir nicht.
Nee, also das sind hier so die Tücken. Aber ja, das Elend des Hausmischers.
Ja.
Genau, ich kenne dich eigentlich als Mischerschreck. Seit jeher.
Ja, wie gesagt, es gibt diese Kompetenzkämpfe.
Ja.
Ich kann es nicht anders ausdrücken.
Aber was ist denn der Konflikt?
Der Konflikt ist natürlich, also in meinem Fall, und ich habe mir jetzt wieder eine neue Art und Weise, wie ich chemischer zugehe, nämlich etwas offensiver wieder. Ich habe ja lange etwas passiver gesagt, wir machen erstmal und gucken dann und so. Und jetzt komme ich halt wieder rein in den Club und sag so halt, das und das habe ich dabei. Ich möchte die Mikros benutzen. Ich möchte, dass die Pickups unten so angebracht werden. Die kannst du hardpan. Oben kannst du auch hardpan. Das funktioniert in jedem Laden und so. Und dann gibt's natürlich den Hausmischer, der sagt, Moment mal, du kennst den Laden doch gar nicht. Ich kenne den Laden. Ich weiß, was hier funktioniert. Wieso soll ich das pan? Mach ich überhaupt nicht. Ne? Und die Mikros finde ich nicht gut. Also vor allem, wie du die da aufbaust, die müssen hinten rein. Das funktioniert hier im Laden besser so. Und da gibt es halt das ist halt der Konflikt. Also entweder bist du halt derjenige, der die Kompetenz hat, weil er mit seinem eigenen Setup schon 500 Konzerte gespielt hat. Mhm. Oder du bist derjenige, der die Kompetenz hat, weil er in diesem Laden schon 500 Konzerte gemischt hat.
Ja.
Ja. Und das ist ein Krieg. Das ist ein reiner Krieg. Das lässt sich oft, wenn man als auf jemanden trifft, dem die eigene Expertise sehr viel wert ist und der da nicht so kooperationsbereit ist, dann hast du da einfach wirklich einen Konflikt. So, das ist halt ein Problem. Und das ist natürlich, ich unterstelle manchen Hausmischern, wie gesagt, wir reden jetzt wirklich nicht von allen, werden diese wirklich gute Erfahrungen gemacht, so, aber ich unterstelle denen manchmal schon so, dass die natürlich Hausmischer sind, weil die keiner mit auf Tour nehmen möchte. Weil die teilweise auch einfach nicht so sozial kompatibel sind, so, und etwas schwierig. Und die landen dann halt quasi in dieser Zuarbeitsposition.
Ja.
So. Und wenn die dann halt aber dann mal ran dürfen, dann sind sie natürlich auch ein bisschen in dieser Bedrulle, dass sie unter Beweis stellen wollen, dass sie halt wahnsinnig doll vom Fach sind und so. Und dass sie sich jetzt vom Künstler schon mal Da will man sich erstmal gar nichts
lernen. Ja, es ist natürlich auch schwierig. Weil der Künstler hat eine Vorstellung, wie er klingt. Er hört nicht, wie er klingt, weil er hinter den Boxen sitzt.
Ich würde sagen, ich habe ein recht gutes Gefühl dafür, wenn das im Raum gut klingt, auch wenn ich am Klavier sitze. Ich
glaub, ja, wie gesagt, aber du hörst es nicht wirklich. Der Hausmischer hat möglicherweise überhaupt keine Ahnung, wie der Künstler klingen möchte, ja. Hört aber, wie der Künstler klingt. Das ist einfach nicht so einfach. Ja. Konflikte.
Aber jetzt können wir ja mal zum entscheidenden Punkt. Ich bin natürlich bereit, auch da zu investieren und mal Terry und Alex oder so wieder mitzunehmen.
Ja.
So, aber dafür, liebe Leute, und wir haben jetzt viele neue Hörer durch diese Tour bekommen, weil wir die Leute immer genötigt haben, unserem Podcast zu folgen. Herzlich willkommen übrigens nochmal an alle, die dazugekommen sind. Mhm. Ihr seid offensichtlich Lambert-Fans, das freut mich, denn sonst hättet ihr uns ja jetzt nicht kennengelernt. Aber warum entscheidet ihr euch immer so spät für die Ticketvorverkäufe? Wenn ihr euch einfach, wir haben jetzt irgendwie, ist doch wahr, wir haben jetzt irgendwie 15 Konzerte gespielt, 13 davon sind ausverkauft oder was, aber halt erst am Tag vorher oder was. Das geht so nicht. So kann ich halt auch nicht planen und kalkulieren.
Ist das also, hier eine Ruckrede?
Ja, es muss ein Ruck durch Lambert gehen, durch die Lambert-Fans. So, ihr müsst echt früher Tickets kaufen, dann kann ich den Soundmann auch mitnehmen. So, dann kann ich es einfach besser kalkulieren. So, das ist ganz einfach. So, aber wenn das halt immer diese Last-Minute-Aktionen sind, dann arbeiten wir halt weiter mit den Florians dieser Welt.
Du hast jetzt hier so drohend irgendwie eine Excel-Tabelle in der Hand oder so. Was kommt
das jetzt? Das fiel mir nur gerade ein.
Okay.
Ja, ja. Genau. Aber wir machen ja sowieso nächstes Jahr Karriere als Live-Podcaster, habe ich gehört. Wir wurden nochmal ermutigt von Asterix Westphal, der meinte, dass unser Podcast-Anwalt, der meinte, dass das sehr gut laufen würde, weil die Leute sich einfach schon so an unsere Stimmen gewöhnt hätten. Er hätte da so ein Meinungsbild schon eingeholt. Und die wollen dann halt einfach uns mal endlich live erleben und so. Ja. Oh, hörst du das Klavier? Es klingt jemand. Spielt jemand Klavier? Wir sind live dabei. Jemand spielt auf meinem Klavier, wo ich heute Abend spielen soll.
Das sein könnte.
Das ist Luca.
Ja, das ist Luca.
Ja, ja, aber das ist halt genau die Frechheiten, über die wir auch schon auf dem Podcast geredet haben, dass keiner würde sich an deinen Kontrabass vergreifen. Richtig. Keiner würde sich an Lukas Schlagzeug setzen, aber das Klavier kann jeder.
Ist ja klar. Jetzt heißt es nochmal Dampf ablassen. Tour Teil 2. Ihr seht auch so ein bisschen gemütsmäßig, was so passiert, ne? Nach so einer.
Alter Schwede, aber wir hatten es noch wirklich nicht leicht. Willst du mal berichten, was so die letzten Tage passiert ist? So, ich meine, Konzerte alle top, wir können uns wirklich nicht beschweren, alles immer geil. Viele Leute, alle hatten Bock, kaufen Merch wie blöde. Ich werde gelobt, das ist natürlich super, aber was bringt einen so richtig runter, Felix?
Also ich bin ja, ich glaube, es war schlechtes Karma, dass ich vor 2 oder 3 Folgen aus dem Cloth in Köln zu dir sagte, also wenn Leute krank sind, dann glaube ich erstmal die lügen.
Ja, ich erinnere mich sehr gut daran.
Und dass du dann sagtest, ja, so krank auf Tour sei eine Scheiße, oder?
Ja.
Und ich glaube ich innerlich so dachte, krank auf Tour. Also, wir sind in Nürnberg, alles geil. Am Montag, wir kommen am Off-Day in Köln an, ich gehe ins Hotelzimmer rein, leg mich kurz aufs Bett und merke, ist mir kalt, Schüttelfrost, Übelkeit, Schwäche, grippale Symptome, dann Darmsymptome dazu. Tatsächlich, ich völlig ausgeschossen von irgendwas, was entweder sowas wie Magen-Darm ist oder eine Lebensmittelvergiftung. Ich habe den Japaner in Nürnberg im Verdacht. Ich sag's ehrlich, ich sag's, wie es ist.
Ja, also ich habe da ja auch gegessen und auch rohen Fisch gegessen und so.
Ich habe was anderen rohen Fisch gegessen als du. Wie gesagt, also die Podcast-Ärztin konnte es auch nicht richtig bestätigen, dass es eine Lebensmittelvergiftung ist. Aber
du glaubst es, ja.
Ich möchte einfach dran glauben.
Ah, ja. Also tatsächlich war es so, dass wir Felix dann in Köln noch irgendwie auf die Bühne geschleppt haben. Also es war wirklich eigentlich nicht zu verantworten. Und das wurde uns auch vom Publikum gespiegelt.
Ja?
Was war denn da los? Dieses weiße Häufchen Elend, was die letzten 3 Bassnoten mit letzter Kraft irgendwie noch spielen konnte und so. Es war ein gutes Konzert. Nee, aber mir wurde am Merch zugetragen, so, was war da los? Der sieht so aus, als würde er gleich umkippen.
Ja, es ist auch so. Ja.
Und dann habe ich am nächsten Tag, als wir nach Karlsruhe mussten, auch gesagt, so als verantwortungsvoller Bandleader, das kann ich jetzt leider nicht nochmal machen, ab mit dir nach Hause. Und dann bist du nach Berlin und ich habe mit Luca in Karlsruhe eine Duo-Show gespielt, die auch sehr schön war.
Ja?
Ja, also das Publikum war gut drauf. Wir hatten auch irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten wieder mit Hotelzimmern und so, aber das scheint uns ja zu verfolgen auf dieser Tour.
Das scheint uns zu verfolgen. Ja, also wie gesagt, Dienstag ging's los und es ist Sonntagabend und ich habe immer noch so in Wellen Darmkrämpfe, die mich hier heimsuchen. Also es ist wirklich die schrecklichste Tourkrankheit seit langem, was ja auch ein Ding ist, krank auf Tour sein.
Ja.
Kannst du dich erinnern, mal krank auf Tour gewesen zu sein?
Ja, ja. Letzte Show mit meiner damaligen Indie-Band.
Ah ja, die Indie-Band. Yeah. Sehr gut.
Genau. Wir sollten am 6. Dezember in Stuttgart draußen ein Konzert geben.
Ja.
Und ich auf dem Weg hin ich hatte Nachtfieber und auf dem Weg hin begoss ich mich mit Aspirin-Komplex. Mhm. um auch diese Fahrt durchzustehen und so. Das ging dann irgendwie, und das, aber genau, hatte einfach Fieber, hab Soundcheck mit Fieber gemacht und so. Mhm. Und dann nochmal Aspirin-Komplex und noch eine Show gespielt, lief, und ich merkte so beim letzten Ton richtig so, wie so eine Erleichterung abfiel, und ich merkte so, ich glaube, ich könnte langsam, es wird langsam besser, so. Und dann bin ich ins Hotel, hab irgendwie 10 Stunden gepennt, und am nächsten Morgen war ich gereinigt und war heil. Es war, also ich habe mich so ein bisschen nachgefragt, vielleicht lag es daran, dass es die letzte Show dieser Band war.
Ja, die heilende Kraft der Musik.
Ja. Dass ich auch dachte, ja, es ist jetzt so ein Abschluss und das war es jetzt und so, dass man das dann halt so, wie hat man, körpereigene
klar.
Kräfte frei geworden sind. Die
es ist völlig irre, was der, also ich bin jetzt bei mir auch nicht sicher, wie viel auch diese Erkrankung auch irgendwie was mit Stressbelastung zu tun haben kann, die mich die letzten Monate einholt. Aber auch, also ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich wirklich wimmernd in irgendwelchen Backstagen rumsaß, an Off-Tagen, Hotelzimmertür zu, 24 Stunden später wieder raus. Und so, also das ist, leider gehört das irgendwie so ein bisschen dazu, ne? Das hatte ich schon vergessen. Ich habe nämlich die letzten Jahre selten so eine richtig zünftige Wintertour gemacht.
Ja, das ist halt auch wirklich ein Ding, ne? Also wir spielen Kirchen, ganz viele Kirchen, ich glaube vier, fünf Kirchen hatten wir auf dieser Tour. Und die sind natürlich oft nicht ganz so gut beheizt. Und dann gibt's noch so Kellergewölbe-Clubs, die dann irgendwie Backstage auch nicht so gut beheizt sind. Und wir spielen hier wirklich im tiefsten Winter. Irgendwann wurde es noch mal ein bisschen wärmer, jetzt wieder kälter, so, aber teilweise wirklich so um die 0 Grad. Gestern war wieder Eis und so. Ist ja kein Wunder, dass einem eigentlich die ganze Zeit kalt ist.
Es ist wirklich so.
Es ist einfach nur kalt überall.
Das sind halt diese Tourmonate, ne? Genau. Und das ist halt, wenn man Nightliner hat, dann läuft da immer schön die Standheizung. Man muss ja auch nicht so oft rein und raus. Aber so Sprintertouren im Winter sind wirklich morgens raus, ins kalte Auto, kalte Tankstelle, nochmal Rastplatz, vorm Club, einladen, ausladen, rein, Soundcheck, oh, wann Backstage ist so kalt, ja, Heizung habe ich gerade erst angemacht, wird gleich warm, oh. So läuft das ja die ganze Zeit. Also auch, ich kann mich erinnern, dass wir mal ein Eisenbahnkonzert hatten, ich glaube in der NATO in
Leipzig.
In NATO in Leipzig, wo alle so die ganze Zeit so an der Heizung lagen. Weil einem wirklich die Kälte in die Knochen zieht.
Ja, genau.
Die ganze Zeit. Und auch da hier, wo wir gerade sind, in der Brotfabrik Frankfurt, hier war ich nämlich mit Gisbert mal. Und ich habe doch gesagt, ich meinte doch vorhin zu dir, aber ich habe es so kalt in Erinnerung. Ja klar, ich habe nämlich gerade mal geguckt, das war nämlich der 29. Januar. Ja. Da wollt ihr immer auf Konzerte.
In
diesem Monat.
Das sind die Monate, wo ihr dann alle, na klar, da braucht ihr ein warmes Plätzchen. Für euch vor der Bühne ist es dann ja auch kurz warm. Ja. Aber wir haben den ganzen Tag nur Kälte ertragen. Ja. Das muss man wirklich sagen. Naja, jedenfalls ist es so, dass bei der Show, die wir spielen, das letzte Stück ist ja immer zu dritt am Klavier. Ja. Und Felix muss dann noch kurz, Luca und Felix müssen halt beide noch mal kurz ans Klavier kommen. Und
aber ich darf die Hauptstimme spielen.
Ja, wo halt Felix wirklich einfach fast nicht, also nicht mehr gerade gehen konnte. Und so schleppte sich ans Klavier und wir fingen so an zu spielen, so zu dritt. Und man hörte so, weil es recht leise ist, intimes Stückchen ist, so Awake spielen wir dann schön zusammen. Und man hörte halt Felix wirklich sehr, sehr laut ins Klavier reinröhren.
Oh! Das stimmt nicht. Nein, nein. Das war mehr so ein.
Oh. Ja, das waren so die Geräusche, die du den ganzen Tag so von dir gegeben hast. Das war eigentlich, ich kreide es mir an, ich hätte dich da eigentlich schon nicht auf die Bühne gelassen. Aber du bist dann ja auch ein harter Hund. Du sagst, du geht schon, nee, krieg ich schon hin.
Hab ich auch.
Ich hab mich schon.
Ich hab nicht so viele Töne gespielt, aber ein paar. Das war interessant. Das ist auch leider denkbar schlechte Musik, um die krank zu spielen. Das sagte mal jemand zu mir, das ist wahrscheinlich der Grund, warum Musiker gern dann auch mal so früh sterben. Weil die einfach immer krank irgendwo auftreten.
Ja, also dann pumpt man sich mit diesen Schmerzmitteln voll. Wenn man dafür, was meinst du, wie viel Ibos reichen? Wollen wir jetzt überhaupt niemanden ermutigen. Ja.
Nee, ich glaube, für Suizid ist ein Paracetamol geeignet.
Oh Gott.
Das schimmelt einem irgendwie die Leber weg.
Ja. Ich schneide raus. Das geht nicht. Ja, gute Idee, die du heute hattest. Also du hast ja kurze Lichtblicke.
Ja.
So irgendwie den ganzen Tag nicht zu gebrauchen und irgendwie nur. Und dann so, ich habe eine richtig gute Idee. Wir machen eine WhatsApp-Gruppe für unsere Lieblingshörer, damit wir die redaktionell einbinden können. Genial. Das ist ja wirklich eine gute Idee. Das machen wir. Die WhatsApp-Gruppe mit unseren Lieblingshörern. Wir haben ja schon öfter Lieblingshörer ausgezeichnet.
Das können wir aber auf gar keinen Fall hier öffentlich machen.
Wer das ist?
Nee, aber wir können ja jetzt nicht sagen, welche Hörer in die WhatsApp-Gruppe
gehen. Naja, also die, man kann sich bewerben.
Nee, auf gar keinen Fall.
Wie macht
das ist hier keine Demokratie. Wir selektieren die Lieblingshörer.
Ja, ach so, okay, dann machen wir es so.
Ja,
ja, ja, okay, alles klar.
Ja, das können klar. Wir nicht.
Hallo, das ist hier kein Dialog.
Nee, wirklich, entschuldige mal bitte.
Frontalunterricht.
Ja, ja, die bewirbt sich. Also eine Bewerbung für die Lieblingshörer-WhatsApp-Gruppe ist eine direkte Disqualifikation.
Ja, aber ich glaube, die Leute wissen schon, wie sie Lieblingshörer werden würden. Also wir haben ja schon mehrfach Leute benannt. Auch
redaktionelle Zuarbeit.
Ja, zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass Philipp da sich ganz gut einordnen könnte. Der hat nämlich nochmal auf etwas hingewiesen.
Auf was?
Kleines Fehlerchen, was dir unterlaufen
ist. Aber es
sei dir verziehen.
Ja, gut.
Dir ging es ja nicht so gut in letzter Zeit.
Ja.
Also, du meintest, Seinfeld-Bass kommt vom DX7.
Ich hab gesagt, irgendwie so ein Teil.
Es ist, Philipp hat erst gesagt, es wäre ein Korg M1. Stimmt aber auch nicht.
Nicht?
Nein. Der Komponist steuert es über ein Kurzweil-Keyboard an, mit einem Akai S900 Sampler aus 80er noch.
Ja.
Und nutzt Atari für Sequencing. Verfeinert wird das Ganze über so Analog-Tape, durch das er das dann noch durchjagt. Die Sounds sind aus dem Mac Expansion Chassis Full of Sample Cell 2 Cards. Ich denke mal, dass es sowas ähnliches. Ich habe mir das gegoogelt, also das konnte man früher in die Macs einsetzen. Aber früher gab es auch so 19 Zoll Geräte von Yamaha, wo du einfach so Karten reinstecktest und dann waren da so 6, 7, 8, 9 Sounds drauf.
Ja.
Erinnerst du dich noch dran?
Erinnere ich mich dran, ja. Und ich erinnere mich vor allen Dingen auch noch dran an diese, es gab, auch die Computer hatten noch früher eigene MIDI-Sounds drin.
Ja.
Kannst du dich daran noch erinnern?
Konntest du nicht auch die Soundkarte immer auswechseln?
Das ja, war immer so ein Ding, und dann waren da bessere Sounds drauf. Aber im Prinzip waren, weil so ein Computerspiel hatte ja früher war auf sowas wie 4 Disketten,
ja.
Also 6 Megabyte. Und da war natürlich kein Platz für Audiodateien, sondern da waren MIDI-Befehle drin. Und die wurden dann wiederum abgespielt.
Ja.
Von der Soundkarte des Computers. Das heißt, wenn man eine geile Soundkarte hatte im Computer, hieß es nicht irgendwie, die war mehr Hi-Fi, sondern die war halt vor allen Dingen, die hatte bessere Sounds drauf.
Ja.
Das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, ne?
Ja, das stimmt.
Einfach geil. So, ich bin nämlich aber eigentlich so, wenn wir vielleicht einen kleinen Zirkel machen wollen, ich bin mit dieser Mischergeschichte noch nicht fertig.
Ja.
So, Problem ist auch, müssen wir fairerweise sagen, Musiker haben teilweise auch recht wenig Ahnung von Tontechnik.
Ja. Aber das stimmt ja nicht mehr ganz.
Stimmt nicht mehr ganz.
Weil, aufgrund dieser, jeder hat einen Laptop, jeder hat ungefähr eine Vorstellung davon.
Ich meine, aber
auch, was Höhen und Tiefen sind.
Ja, aber es geht genau. Aber sowas meine ich. Es geht ja so ein bisschen um die Sprache.
Ja.
Zu wissen, ich habe eine Klangvorstellung. Was muss ich machen, damit der Klang besser wird? Ich erlebe oft, dass Musiker ein ganz, ganz schwieriges Verständnis davon haben, wie eigentlich Klang abgenommen wird und verstärkt wird und was irgendwas lauter und leiser und mehr Kompression und sowas, was das eigentlich wirklich bewirkt.
Ja.
Also nur oft nochmal, mir ist völlig klar, warum das für Mischer teilweise absolute Hölle ist, mit Musikern zu arbeiten.
Ja, ich glaube es auch, dass es nicht immer leicht ist mit mir zum Beispiel.
Jetzt am Ende der Folge nochmal am ersten Advent jetzt nochmal selbstkritische Töne.
Ja, das stimmt. Wenn da so, wir sind ja auch Besserwisser. Ist ja so, also du vor allem.
Ja.
Aber das ist natürlich, das gehört ja so ein bisschen zu diesem Künstler-Ego-Problem ja sowieso dazu. Das sind immer Leute, die irgendwie sich mit irgendwas auskennen.
Ja.
So. Sonst traust du dich gar nicht auf die Bühne, wenn du nicht denkst, ich habe hier irgendetwas Expertise. Und das überträgt sich dann sehr schnell auf andere Bereiche auch. Weil wenn sie dir einmal zugesprochen wurde, dann denkt man relativ schnell, na gut, wenn die Leute mir das abnehmen, dann kann ich jetzt auch Bücher schreiben.
Ja.
Oder dann bin ich auch
Schauspieler
oder halt Mischer oder Techniker oder was weiß ich. Das ist in unserer Persönlichkeitsstruktur verankert,
kann man
sagen. Ja, ja.
Du meinst Omnikompetenz.
Ja, schon. Ja, ja. Ja.
Okay.
Auf jeden Fall vermeintliche.
Ja, also gut, das verstehe ich. Wobei, ja, wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, was sich der ein oder andere Hausmischer da für einen Schrott zusammenmixt, dass ich einfach denke, es kann doch nicht dein Ernst sein.
Ja, man hat echt tolle Erlebnisse. Ich erinnere mich an damalige Indie-Band in Hannover.
Ja.
Liebe Grüße an Kulturpalast
Linden. Oh, ich freue mich schon. Ja,
Kulturpalast Linden, Hausmischer. Ich glaube auch damals Veranstalter. Wir machen Soundcheck und damals mit Akustikgitarre hat Daniel mir Akustikgitarre gespielt.
Mhm.
Und wir waren nur zu zweit, kein kompliziertes Setup, 8, 9 Kanäle oder so, keine Ahnung, nicht viel. Und dann fängt halt irgendwas unglaublich an zu feedbacken. So, und es wird immer lauter und es wird immer lauter und wir spielen noch ein bisschen weiter, weil wir denken, der kriegt das schon unter Kontrolle und so, und irgendwann können wir halt, aber wir hören uns nicht mehr, weil es halt so laut wird. So, und dann hören wir auf zu spielen und es ist immer noch, und dann gucken wir ihn so an, sag mal, willst du nicht irgendwas dagegen machen und so? Und meinte, guckt er uns ganz ruhig an, meinte, das ist eure Gitarre. Und zeigt auf Daniels Martin. Das ist, so klingt eure Gitarre. Wenn ihr nicht einfach mal 200 Euro mehr für eine Gitarre ausgibt, dann müsst ihr euch nicht wundern. So. Ja, das ist, die Gitarre ist nämlich nicht buntrein.
Okay.
Das liegt daran, dass die Gitarre nicht buntrein ist, meinte er. Das ist, deswegen kreiert sie ein Feedback. Das war eine ganz eigene Form der, ja, tontechnischen Vorstellung. Eine ganz eigene Philosophie. Liebe Grüße, war toll.
Buntreinheit ist, was man an der Gitarre vornimmt, was ungefähr dafür sorgt, dass die Intonation, also dass quasi die vorgefertigten kleinen, wie heißen die? Bünde?
Ja.
Die Töne, so wie sie sollen, abgreift. Das ist mit Buntreinheit gemeint.
Das hat was mit Tonhöhen zu tun auf der Gitarre, aber nichts mit...
Unwahrscheinlich, dass das was
Feedback zu tun hat. Aber er meinte, nee, einfach mal 200 Euro mehr für eine Gitarre ausgeben, dann passiert das auch nicht. Aber ja, da ist es, der hat in mir schon den Geizkragen
erkannt. Ja, da hat's, und aber auch den Mischerschreck. Ja. Finde ich gut. Ich habe auch mal gehört, und das hat mir fast schon wieder gefallen, weil ich auch natürlich auch genervt bin, wenn Leute so eine riesen Wissenschaft draus machen. Ne? Es muss ja immer so einen Kompromiss geben zwischen nicht zu lang, aber auch trotzdem gut.
Also, wenn Dinge zu lange dauern, dann wird man schon zu zwischen.
Ja, genau. Es war auch neulich, wurde eingeschmatzt über Stunden.
Dieses Einrauschen, auch erstmal die Anlage einrauschen lassen und so.
Ja, und genau, ihr müsst auch, seid bitte auch vorsichtig, wenn ihr so, es ist schon eigentlich, wenn jemand sagt, erstmal die Kick, Snare, Toms, jetzt mal die Becken, alles zusammen, gut, spiel mal Bass, ja, spiel mal tief, spiel mal nicht so, ja, tiefe, lange Töne, gut, Klavier, weiß ich, was macht man da? Hoch, tief? Nee, einfach ganz normal spielen, ne?
Erstmal alles,
ja. Erstmal alles, genau. Aber wenn Leute irgendwie ankommen mit so, spiel mal bitte erstmal das und da, also so ganz genaue Vorstellungen haben. Spiel mal bitte jetzt nur mal die schwarzen Tasten erstmal. Ja. Da weiß man schon, da stimmt irgendwas nicht. Ja, ja. Sowas kommt nämlich auch gerne mal vor. So mit so speziellen
Vorstellungen, wie jetzt dieser Soundcheck,
genau. Ja, genau.
Linecheck.
Ja, so. Weiß man so. Ja. Jetzt klopft mal ganz leise gegen den Rand, den Rand vom Beckenständer.
Ja,
das ist immer gefährlich. Und aber mir sagte, genau, also manchmal dauern Sachen auch zu lange. Und aber ich war auch mal dabei, wie ein Hausmischer unserem Mischer sagte, als es um die Positionierung des Gitarrenmikrofons ging, dass er sagte, du, ich mache das seit 30 Jahren. Und weißt du, was ich gelernt habe? Das ist mir scheißegal, wo du das Mikro hinstellst.
Ja, safe.
Ja.
Also irgendwie, ja.
Da mal bitte eure Meinung zu.
Ja, genau. Also ist ja beim, ich würde sagen, die Art und Weise der Mikrofonierung durch die Neumänner-Positioniere, ist bei Live eigentlich auch unter uns gesagt ein bisschen egal. Aber ich fange jetzt wieder an, halt zu sagen, ich will sie vorne über den hämmern, weil ich einfach ein anderes Auftreten haben will. Ich möchte halt gleich sagen, so, ich weiß, wo die hin müssen, das passt gut mit den Pickups zusammen. So, dass er mich generell halt einfach als eine Autoritätsperson akzeptiert.
Schlau.
Ja, ich fahre nicht mehr so gut mit diesem, ja, mach du mal und dann gucken, sage ich später was, weil dann sind sie sofort in dieser Position so, aha, er gibt mir das Heft in die Hand, so. Und da fahre ich halt auch nicht mit so gut, weil dann, wenn du es einmal abgegeben hast, dann ist halt schwer, es da zurückzugewinnen. So. Und deswegen, ja, ich komme ein bisschen autoritärer jetzt wieder in den Club. Ja, du hast es gemerkt, ja.
Ja. Sehr, sehr gut. Problem halt immer so ein bisschen, Mischer, kein Korrektiv. Weil Bands nehmen Mischer nicht mit, weil die einen geilen Sound machen, sondern weil man mit denen gut arbeiten kann.
Ja.
Ich würde eher einen Mischer dabei haben, mit dem ich gut arbeiten kann, als jemand, der einen richtig geilen Sound macht und stressig ist.
Ja.
Stimmt doch, oder?
Man will sowieso niemanden auf der Tour mit dabei haben, der stressig ist.
Nee, aber das ist leider so ein bisschen ein Problem, dass Mischer, also FOH-Mischer, für die Arbeit, die sie machen, von der Band gar nicht wirklich gewürdigt werden können, weil die Band es gar nicht hört.
Ja.
Kleiner Konflikt. Die Band hat FOH-Mischer dabei, weil man mit dem gut arbeiten kann.
Nee, das ist erstmal ein Vertrauensverhältnis von Anfang an quasi. Ne?
Genau.
Also, das ist ja, genau. Das wird dann auch nicht mehr in Frage gestellt.
Ja. So ist das. Das ist wirklich erst 37 Minuten.
Ja?
Die kurze Tourfolge.
Das ist die kurze Tourfolge.
Ja, vielleicht ist das einfach die kurze Tourfolge. Ja,
ist doch gut. Ich würde sagen, auch einigermaßen rund. Ey, ihr müsst uns das nachsehen. Wir sind echt voll am Ende. Gestern Abend auch schon wieder Ultra-Fail.
Ah, ja, können wir das nochmal.
Ja, sorry, das geht jetzt raus an meinen Booking, aber bitte, das willst du ja vielleicht mal sagen. Ich kann das als Künstler natürlich nicht machen.
Es ist nur wieder interessant, dass ich ja doch irgendwie, ich glaube ja an die Macht der Gedanken.
Ja.
Weißt du noch, was ich im Auto gesagt habe, als wir zum Landgasthof rausfuhren? Also, wir kamen.
Was ist das denn für eine Nazi-Hütte?
Ja, da war ein Schild, auf dem stand: Hier ist alles, wie es immer war, wir zahlen hier nur in Bar. Oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Nur wir fuhren raus auf so einen Landgasthof, der uns da zugewiesen wurde. Und ich sagte, oh, Landgasthof, Schlüsselkasten, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Da gibt es dann gerne mal. Und mein Szenario, was ich im Kopf hatte, war, ich kann mich erinnern, mal so ein Zimmer bezogen zu haben, wo dann quasi ein ungemachtes Zimmer, wo dann, was weiß ich, einfach der falsche Schlüssel rausgehängt wurde.
Ja.
Und da kannst du ja schlecht immer bei so einem Landgasthof dann nochmal zur Rezeption laufen und sagen, oh, ich brauche aber ein neues Zimmer. Schwierig, schwierig, schwierig. Genau, trotzdem, wir kamen an und bekamen dann halt unterm Dach für uns vier Personen so zwei ganz kleine Zimmerchen, nur mit so zwei kleinen Doppelbettchen, wo wir dachten, nee, wir wollten eigentlich schön unsere Altherren Einzelzimmer haben. Also natürlich weil man gerne ein Einzelzimmer hat.
Ja, aber natürlich ist auch einfach Ü40-Tour, ne? Geht nicht mehr anders.
Und
ne?
Ich sag auch mal, wenn eine Person in der Band eine Darmerkrankung hat und eine Person sehr viel am Computer arbeiten möchte im Hotelzimmer noch.
Ja, genau. Also Andreas muss noch ganz viel, Honi muss noch ganz viel nachts nacharbeiten, die Fotos sortieren, bearbeiten.
Genau, dann ist das leider, können wir das dann nicht realisieren da.
Das ist aber nicht die einzigen Gründe, sondern wir wollen auch einfach mal unsere Ruhe voneinander haben.
Ja, das ist auch verdient. Nee, ja. Es war nur, also ja. Das hatte zur Folge, dass wir dann nochmal eine Stunde weiter nach Chemnitz fuhren, in ein absolutes Superhotel.
Ja, ja, das war super, ja.
Hotel Seaside, hieß das so?
Ja.
Ich war im 11. Stock, du auch?
Ich war auch im 11. Stock,
wow.
Ja. Das war klasse.
Ja.
Aber genau, absoluter Fuck-up. Ich hab noch mal geguckt, ich habe eine E-Mail geschrieben, weil das vom Veranstalter vorgelesen wurde.
Mach das jetzt hier nicht zu deinem Abrechnungspodcast, aber gut.
Naja, also genau, der Veranstalter ist nämlich gar nicht schuld, sondern es ist wirklich mein Booking. Dem wurde bestätigt, dass wir wohl gesagt hätten, es wäre okay, dass wir irgendwie... Ja. Aber ich habe an denjenigen, der das zu verantworten hat, eine E-Mail geschrieben, wo drin steht, auf keinen Fall... Warte mal, ich lese sie vor, ich habe sie hier.
Ja.
Genau. Ich darf keine DZ mehr machen. Meine Band rastet aus. Geht bei Ü40 Crew in mehreren Wochen Tour leider wirklich gar nicht mehr. Sorry. So, das war die Ansage.
So was schreibst du dann?
Ja. So, das war halt lange im Voraus. So, was ich gestern Abend alles geschrieben habe und welche Schimpftiraden mir da noch eingefallen sind, das möchte ich jetzt hier nicht öffentlich machen.
Aber ich finde es gut, dass du...
Aber da hast du mich auch gut eingeheizt.
Ja, ja. Ich hab die eingeheizt, aber dann auch abgehalten wieder.
Ja,
also, ich schreibe dem jetzt... Na. Da habe ich gesagt, komm.
Ja, genau. Also wenn ihr euch darüber aufregt, was ihr von mir bekommen habt, dann seid froh. Das war noch gar nichts. Da hätte noch mehr kommen können.
Finde ich aber sehr gut, dass du auch hier die rhetorische Figur des Strohmannes benutzt.
Was ist der Strohmann?
Der Strohmann ist quasi, jemand anders möchte etwas. Dass du sagst, meine Band möchte auf keinen Fall die
Zeit. Nein, also ja.
Finde ich gut. Finde ich legitim.
Nein, also wenn ich mit Luca alleine auf Tour bin, ne, wir spielen 20 Jahre zusammen.
Du musst dich hier wirklich nicht dafür rechtfertigen.
Und wenn das dann nochmal passiert, dann ist das schlimm, immer noch so, aber es ist, nee, eigentlich geht's halt gar nicht.
Das ist ein Grund für mich, einen Job abzusagen, wenn ich kein Einzelzimmer habe.
Ja,
Entschuldigung.
Nee, ich kann, aber ich möchte das auch nicht mehr und das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Aber natürlich, ich komme natürlich aus einer Welt, wo das auch über Jahre okay war und auch mit dem gleichen Booking noch.
Ja.
So. Also deswegen, aber wohl, nee, derjenige, der es jetzt vergeigt hat, der kennt mich noch nicht aus dieser Phase. Aber genau, Luca und ich haben teilweise in einem Einzelbett gelegen.
Ja, schön.
Das war herrlich.
Da war der aber auch noch ein bisschen strammer beide.
Ja, genau.
Der war nicht strammer, wie sagt man, ein bisschen...
Ja. Sportlicher.
Sportlicher, ja.
Auf jeden Fall.
Da passte das noch.
Da passt das noch ins Einzelbett, ja klar.
Ja.
Haben wir alles gemacht. Ja, aber geht nicht mehr, ist vorbei in Zeit. Und ich ehrlich gesagt, ein bisschen kleine Mitschuld muss man dem Veranstalter auch machen, weil wenn der das sieht, dass das bestätigt wird, zwei Doppelzimmer für uns, so, ausverkauftes Haus und so, könnte er auch sagen, so, ach komm, nee, das kann da irgendwas nicht stimmen. So,
dann machen wir ein Update.
Ja, genau. Aber naja, schlimm war es, aber wir haben dafür ja in Chemnitz einen tollen Ersatz gefunden.
Mein Fernseher.
Und für die Leute, die sich das jetzt fragen, nein, das geht nicht auf unsere Kosten.
Der Fernseher war in so einem goldenen Kissen an der Wand bei mir eingelassen.
Ja, das war super.
Das war wunderschön.
Ja. Ja, gut. Ja, es ist einfach, es ist trotzdem, ich würde sagen, schöne Tour. Ja, schön, dass alle so viele da Leute kommen und so. Es ist ja einfach geil. Also ich muss mich da ja auch nochmal bedanken. Und jetzt hören ja die Leute auch zu, die und jetzt neu zugekommen sind aufgrund dieser Tour und so. Denen muss man ja auch mal Dank aussprechen.
Außer die Leute in der Brotfabrik.
Ja, die hören noch nicht zu, genau. Die kommen noch.
Ja.
Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall ist es geil, dass man, ich will jetzt nicht sagen, ich bin wahnsinnig dankbar, weil ihr habt es auch, also ihr solltet dankbar sein für so geile Musik. So, das drehen wir jetzt hier nicht um, aber es ist trotzdem natürlich geil, dass man eine Tour machen kann, wo so viele Leute sind. Das ist geil.
Aber wirklich, jetzt hört mal so über die letzten Folgen, hört mal so unserer Stimme, unserem Temperament zu, was das auch so macht mit der Psyche. Ich merke so eine Aufgepeitschtheit.
Leicht Aufgepeitschtheit. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Bums morgen auch vorbei ist, oder?
Ja.
Du hättest noch 2 Wochen länger dran, hättest noch dran hängen können. Ja?
Na, bei mir geht es ja gerade wieder bergauf. Nächste
Grippewelle mitnehmen.
Bei mir geht es ja seit heute Morgen wieder bergauf.
Ja, das hast du in Berlin auch schon gesagt.
Ja, das war aber ein Trugschluss, weil in Berlin, das war der Tag, wo es mir besser ging, damit es mir am Tag drauf dann wieder schlechter ging. Mhm. Ja, und jetzt bin ich wieder bei einer Aufwärtsbewegung. Vielleicht ist es aber eine Seitwärtsbewegung. Das ist eine
Seitwärtsbewegung, genau, mit leichten Auf- und Abs.
Ja.
Naja, gut. Ich wünsche dir gute Besserung. Schön, danke, dass du so gut durchgehalten hast. In Karlsruhe hättest du sicherlich auch deine helle Freude gehabt. Vor allem auch mit der Hotelsituation da. Das werde ich jetzt nicht auch noch mal
kann man das nicht auch erzählen? Das war auch. Na gut, das ist, glaube ich. Nee, ich glaube, es wird auch jetzt hier zu spezimäßig langsam. Also nächstes Mal mit Mischa vielleicht, dann nehmen wir den aus Nürnberg. Das finde ich
fand auch den Kassel super.
Ja.
Oder heute, Frankfurt, der macht auch
gut. Ja, das war der schnellste Soundcheck der Welt.
Ja, der macht sehr guten Eindruck.
Ja, macht einen sehr guten Eindruck. Was muss man denn als Hausmischer machen, um einer Band zu gefallen?
Erstmal diese Haltung von kein Problem. Ja, klingt super, machen wir so. Okay, finde ich cool, gute Idee, alles klar, zack, fertig. Ich meine, so wie heute halt. Ja.
So. Und wenn man aber sagt, muss nicht so laut sein, das dann auch wirklich machen.
Ja, genau. Und dann nicht wieder heimlich lauter schieben.
Es ist nämlich wirklich, ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe den Eindruck, wenn man die Absprache trifft, komm, lass es mal nicht so laut machen.
Ja.
Das verwäscht den Sound, dass sie dann trotzdem lauter drehen und hoffen, die Band merkt es nicht.
Naja, weil deren Argument in dem Fall ist natürlich immer, es kommen ja Leute rein.
Ich habe hier allein schon 80 wegen dem Rasseln.
Aber wenn das alte Argument, wenn Leute erstmal drin sind, dann schluckt das klingt doch nochmal ganz anders.
Nee, genau. Das
dann wird nochmal nachgeregelt. Dann kommen nochmal 6 dB rauf auf dem Master.
Genau, die sagen dann so, ja, allein das, die Leute sind doch, es macht schon 75 dB. Und ich hab da. Der Limiter geht bei 85 an. Ja. Da habe ich nur so wenig Spielraum.
Also, das macht keinen Sinn.
Ist genauso laut wie im Soundcheck.
Nee, sorry. Jetzt machst du diesen Akzent nach. Dabei hatten wir gestern in Dresden Augustin, der halt einfach auch mega top war. Also, wir hatten wirklich gute Leute.
Ja, Augustin muss man sagen, weil der aber da auch anscheinend im Jazzclub, die wissen einfach Bescheid. Die haben gute Leute beim Jazz. Ist mein Eindruck.
Würde ich auch sagen.
Ja.
Ja.
Kassel auch.
Gute Leute. Florian, liebe Grüße.
Ja, Florian. Ja. Ja, genau. Ja, sehr, sehr gut. Also, das war die große Abrechnung. Jetzt haben wir richtig.
Ja, wir werden jetzt nicht sagen, was da unten in Süddeutschland irgendwie alles schiefgelaufen ist.
Ja. Na ja, gut. So ist das.
Gut. Ich würde sagen, das war's. Wir müssen jetzt mal indisch essen.
Besser nicht. Also, dann. Essen von dem, okay, besser nicht. Da würde ich sagen, hören wir uns vielleicht ein bisschen ausladender nächste Woche
wieder. Bis dann.
Ciao. Tschüss.